Workshop-mäßig, dass ihr auch das Zeug auch am Browser gleich verwendet oder einstellen könnt, wenn ihr wollt. Kommen wir mal zu unserer Agenda. Wir haben einerseits, das Ziel ist einerseits, wir nutzen Browser im täglichen Leben und wir wollen natürlich auch irgendwie, dass die auch irgendwie halbwegs sicher eingestellt sind, dass sie unsere Privatsphäre wahren, wenn wir im Netz surfen. Und da werden wir einerseits Einstellungen durchgehen und andererseits auch Add-ons vorstellen, die man installieren kann und soll, um mal einerseits die Privatsphäre zu wahren oder andererseits irgendwie das Surferlebnis zu verbessern. Ich will noch kurz auf Technologien eingehen, die da im Browser-Kontext verwendet werden, auch Limitierungen als auch Herausforderungen. Wie schon gesagt, wir wollen erstes mal Einstellungen durchgehen von Browsern. Was gibt es für Einstellungen? Was sollte man deaktivieren? Was kann man lassen? Und auch Browser allgemein durchbesprechen, welche Browser gibt es, was ist empfehlenswert. Und dann halt zum Schluss noch die Add-on-Rubrik, was man da verwenden kann bei Add-ons. Was bei Browser-Einstellungen allgemein der Fall ist, ist, man muss halt zwischen Benutzbarkeit vom Browser und auch der Sicherheit abwägen. Also es macht ja keinen Sinn, wenn das dann super mühsam ist zum Verwenden und es macht ja keinen Spaß, wenn irgendwie im Internet zu browsen, wenn gar nichts mehr funktioniert und man halt dann komplette Privacy hat, aber nicht benutzbar ist das Zeug. Also man muss halt eine Abwägung machen mit, okay, sind die Einstellungen sinnvoll und kann man noch immer damit halbwegs okay umgehen oder noch immer das Web surfen und halt eine gute User Experience damit. Auch wichtig, es gibt keine perfekte Sicherheit, also es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, das gilt allgemein im IT-Bereich, nicht nur für Browser, sondern auch für Software, also für Betriebssysteme. Das muss immer einem im Hintergrund klar sein. Ja, kenne den Angreifer, ist halt schön gesagt, im Endeffekt sollte man überlegen, so, okay, was könnte denn problematisch sein oder wie könnte man irgendwie Daten exfiltrieren oder was wären dann so Ideen, wie kann man das auch verhindern? Was sind denn so Angriffsvektoren? Habt ihr irgendwie Ideen? Was wären für euch ein Angriffsvektor? Im Browser-Kontext, beim Surfen, was könnt ihr da denken, was könnte da interessant sein für Angreifer oder Werbenetzwerke? Was wollen die vielleicht von euch wissen? Ja? Passwörter ist mal ein guter Anfang, also passt an sich auch interessant. Noch irgendwelche Ideen, was interessant wäre für Netzwerke oder Angreifer? Ja, Browserverlauf ist sehr, sehr interessante Daten, die man haben möchte als Angreifer oder Werbenetzwerk. Dann auch eventuell so Sachen wie IP-Adresse sind eventuell auch interessant für Angreifer oder Werbenetzwerke. Genau, wie schon gesagt, Passwörter, vielleicht auch der Typ des Browsers. Da wäre noch was? Man kriegt sie oft automatisch, nur man muss sie nicht mehr hergeben, die Sachen. Es gibt ja genug Möglichkeiten, um das halt entweder zu verschleiern oder halt komplett wegzulassen. Also in dem Sinne, es gibt Möglichkeiten, vieles davon zu verschleiern oder halt nicht herzugeben als Information. Die sind normalerweise sofort draußen, aber einige davon kann man entweder verschleiern oder halt weglassen, je nach Konfiguration im Browser. Aber natürlich kann man nicht alles komplett verschleiern. Also zum Beispiel IP-Adresse kannst du eigentlich nur über das Tor-Netzwerk verschleiern im Endeffekt als Beispiel. Ja, auch Verhalten ist halt nur die halbe Miete. Also es ist halt im Endeffekt so, dass Technologie alleine ist nicht der heilige Gral. Das merkt man auch oft im sozialen Leben, dass man nicht alles mit technischen Lösungen erschlagen kann, obwohl es Leute immer wieder versuchen. Und das auch gilt auch zum Browsen. Nur weil ich jetzt irgendwie einen super secure Browser habe, heißt noch immer nicht, dass ich jetzt vor allem gefeit bin und vor allem sicher bin. Ich kann auch immer 10.000 Add-ons haben, die mich schützen und dann gehe ich auf eine Webseite, wo irgendwie keine sichere Verbindung ist, sondern eine Phishing-Seite ist und ich falle halt drauf rein. Da wird mir auch das Add-on potenziell nicht davor schützen, wenn es die Seite nicht kennt. Das heißt, man sollte nicht im sicheren Wahren nur mit den Add-ons, die man installiert hat in dem Browser. Es wird in den Slides ein Farbcode-System geben für die Add-ons und für die Infos. Also es gibt mal die ersten Slides, halt weiß, so allgemeine Infos zu Browsern und Einstellungen. Und dann gibt es dann drei Farben für die Add-ons, dann, die ich dann vorstelle hier. Es gibt grün, sind leicht zu verwendende Add-ons, die halt nicht viel Interaktion brauchen, nur einfach mal installiert sind und gut ist. Dann gelb sind so mittelschwer zu benutzende Add-ons, wo man halt irgendwie vielleicht was einstellen muss, was minimal ist oder vielleicht ein bisschen auskennen muss. Und rot sind wirklich so eine Expertin in Add-ons, wo man wirklich etwas Wissen haben müsste mit, okay, was mache ich damit oder wie verwende ich das Add-on oder was kann halt schief gehen. Kommen wir mal zu Browsern. Was habt ihr so für Browser? Was verwendet ihr so für Browser? Was hieß das so? Wer verwendet hier Chrome? Irgendwer, der Chrome verwendet? Ja, eine Person. Wie schaut es mit Edge aus? Gar keine Person, sehr schön. Vielleicht Internet Explorer 6 irgendwer hier? Auch nicht, auch schade. Firefox? Ja, die Mehrheit, sehr gut, für den Workshop auch brauchbar heute. Safari vielleicht irgendwer noch? Okay. Also im Endeffekt, die Mehrheit hier verwendet Firefox, ein paar verwenden Safari. Dankenswerterweise verwendet niemand Internet Explorer und Edge. Wobei Edge ist mittlerweile besser geworden, muss man schon sagen. Also die arbeiten schon was dran, aber Internet Explorer ist wirklich nicht empfehlenswert. Und Chrome verwenden auch noch ein paar wenige Leute. Ja, Edge ist halt von Microsoft, ist schon besser geworden mit der Zeit, das Tool. Aber ich glaube, sie haben einfach diese Sympathie verspielt mit Internet Explorer 6 und 7 und 8 und 9, also mit der ganzen Reihe. Und ich glaube nicht, dass sie dann irgendwie Leute noch dazu gefunden haben, dass wir den Edge verwenden wollen. Auch wenn man gar nicht mal so schlecht geworden ist. Also früher waren die ja performancemäßig katastrophal als Browser mit Internet Explorer, aber mittlerweile mit Edge geht das sogar, sind relativ okay. Und mittlerweile arbeiten sie sogar an einem neuen Browser, der auf Chrome basiert. Also da sind sie gerade dabei, auch was Neues zu machen. Wobei auch das Ding bei Edge ist halt, die Add-on-Auswahl ist sehr beschränkt. Es gibt auch Add-ons für Edge, aber die ist sehr beschränkt. Das heißt, man kann nicht so viel machen, um sich irgendwie seine Privatsphäre zurückzuholen im Internet mit dem Browser. Dann Chrome. Hat auch eine riesen Auswahl an Add-ons wie Firefox. Der Nachteil, sagen wir mal so, ist halt, das Ding ist halt von Google, hat auch sicher auch einige Telemetriedaten dahinter und muss halt überlegen, okay, möchte ich das Tool verwenden und halt potenziell auch Daten an Google weitergeben durch meine Browserverwendung. Es gibt noch Chromium, was halt die selbstkompilierte Version ohne ganzen Google-Sachen sind. Aber selbst da gibt es noch immer Bedenken oder noch immer ein paar Sachen, die man sich überlegen soll. Also es ist auch eine Abwägungssache. Es ist von der Funktionalität her genauso mächtig wie Firefox, hat auch super viele Add-ons. Und ich persönlich nutze auch persönlich Firefox und auch der Talk ist dann auf Firefox Add-ons ausgelegt. Da wäre eine Frage. Stimmt, es gibt auch Opera auch noch, da war ja was. Ja, den Browser gibt es noch alles, sagen wir so, es ist so eine Nische. Also der war früher relativ bekannt, aber durch Chrome und Firefox ist halt relativ, sagen wir, in Vergessenheit geraten. Er wird immer verwendet ab und zu, aber ich sehe den kaum. Also es gibt ihn noch, er wird auch verwendet, aber ich persönlich sehe den kaum noch in freier Wildbahn. Also sowohl bei Kollegen, bei mir selber. Aber ist, glaube ich, jetzt nicht das schlechteste Ding, ja? Aber es wird halt irgendwie, ist nicht so sexy, finde ich. Also auch persönlich. Aber wenn du ihn super findest, auch gut, ja. Aber auch bei Opera ist halt auch der Fall, ich glaube, dass auch die Add-on-Auswahl nicht ganz so groß ist wie bei Firefox und Chrome. Aber ich denke mal, im Grundsatz hast du einen Browser und willst irgendwie eine Seite ansurfen. Das heißt, das erfüllen alle von den Browsern normalerweise. Also die Grundkompetenz schaffen alle. Nur dann so weitere Sachen wie, okay, meine Privatsphäre schützen oder halt irgendwie spezielle Sachen, Dinge machen, können nicht alle von denen dann. Ja, Firefox, da ist auch ein QR-Code zum Download, falls ihr den noch nicht habt. Im Endeffekt ist eigentlich einer der weit verbreitetsten Browser. Der Vorteil ist einerseits, er ist Open Source und insbesondere ist er super viel erweiterbar mit Add-ons. Es gibt eine riesen Add-on-Library. Man kann auch selber Add-ons schreiben, wenn man das kann, und er ist halt super erweiterbar. Ich nehme an, dass wir alle jetzt mal in Firefox schon drauf und wir gehen mal zu den Stellschrauben beim Firefox. Hat er eigentlich verschiedene Settings, Einstellungen. Und genau, es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann eingeben in der Adresszeile about:config. Dann sollte man, soweit ich weiß, in die Einstellungen kommen. Ich schaue kurz nach, ob das war. Genau. Genau, das Ding ist, bei About.config ist eigentlich eher das Expertending. Also das sollte man eigentlich als Normalschreiber nicht direkt aufrufen. Aber wenn man das macht, hat man alle möglichen Optionen zu setzen für spezielle Fälle. Normalerweise reicht es, wenn man einfach über die Einstellungen geht, also über den Einstellungsbutton. Und genau, also man geht im Endeffekt, ich kann das herzeigen bei meinem Browser. So. Jetzt muss ich kurz schauen, was habe ich dafür. So, dann schließen wir das mal kurz. Wir haben die Nummer. So, also wenn man den mit about.config aufmacht, hat man hier dann erstmal eine Warnung. Ja. Oh, so. Okay, die ist genau. Die sagt so, ja, hier müssen wir die Gewährleistung. Und da kann man wirklich dann sehr spezielle Optionen setzen. Das ist auch alles sehr so, auch nicht für Normalsterbliche lesbar und erkennbar, teilweise, was man gesetzt wird. Das sind auch sehr spezielle Werte. Und eigentlich ist es nur im Worst Case, wenn irgendwas Spezielles zum Einstellen ist, zum Setzen. Normalerweise geht man her und es geht zu den Optionen hier und sagt dann, genau, Einstellungen. Mehrfach macht man das hier und kommt zu den Einstellungen. Und dann gibt es hier den Punkt, unten, der müsste ganz unten sein mit Datenschutz und Sicherheit. Da kann man einerseits hier sofort schon Einstellungen setzen für einerseits für Aktivitätsverfolgung und andererseits auch für wie Cookies gehandhabt werden. Also ich habe mal eingestellt, dass alle Cookies von Drittanbietern verboten werden, blockiert werden. Das heißt, wenn ich auf eine Webseite gehe, akzeptiere ich nur die Cookies von der Webseite und nicht von Drittanbietern, die werden von mir blockiert. Dann will ich auch heimliche Kryptominer, also die Digitalwährungs-Skript will ich auch blockieren. Und auch Aktivitätsverfolgung will ich halt in allen Fällen auch blockieren. Es gibt aber die Sache auch, da ist auch die Dinge in den Slides auch, dass dein Browser Daten sammelt, wie er verwendet wird, wenn er crasht und so weiter. Und es wird anonymisiert übermittelt an Firefox, wenn man es aktiviert hat. Die Sache ist jedoch die, dass man es eventuell nicht machen möchte, aus Privatsphäregründen. Und das kann man ja auch deaktivieren, diese Telemetrie-Daten. Ich schaue mal kurz, wo das der Punkt war. Ich glaube, es muss bei allgemein sein. Was? Bei Datenschutz und Sicherheit? Genau. Bei Datenschutz und Sicherheit gibt es den Punkt unten Datenerhebung durch Firefox und deren Verwendung. Und ich habe alles, alle Haken entfernt. Die Sache ist die, es hat den Vorteil in dem Sinne, dass man halt keine Daten an Firefox schickt, wenn der Browser irgendwie abstürzt oder wenn du einen Fehler hast oder allgemein die Interaktion. Der Nachteil ist aber jedoch im Endeffekt, dass es halt die Entwicklung von Firefox als Browser halt etwas langsamer macht oder halt etwas behindert, weil natürlich durch diese ganzen Daten, die sie bekommen, halt dann arbeiten können, dass sie den Browser verbessern, indem sie halt sehen, okay, da ist eine User-Interaktion und die User tun sich irgendwie schwer, dass sie diese Option finden oder da brauchen sie länger oder dass sie irgendwie das UI-Design dann verbessern. Und wenn sie diese Daten nicht haben, dann können sie es schwerer machen. Ich sag immer, es ist eine persönliche Entscheidung, ob man halt diese Telemetriedaten übermitteln will. Ich empfehle es nicht. Es wird auf jeden Fall anonymisiert und man kann es machen. Aber im Fernsehen ist es nicht unbedingt, dass man denen halt diese Daten übermittelt. Muss natürlich auch klar sein, dass sie halt auch durch diese Daten den Firefox verbessern und halt Features implementieren oder UI-Verbesserungen machen. Das ist halt das, was sie mit den Daten im Endeffekt machen. So, genau, das war diese Option. Genau, es bringt Privatsphäre, wenn man das, die ganzen Haken entfernt, verlangsamt aber die Entwicklung von dem Tool. Dann ganz wichtig, Suchmaschine ändern. Wenn man den Firefox normalerweise mal installiert hat, hat man normalerweise, glaube ich, Google als Standardsuchmaschine. Und das will man nicht unbedingt. Google ist eine Datenkrake, wie wir alle wissen. Und man will eventuell seine Daten irgendwo anders suchen. Und es gibt da verschiedene Suchmaschinen, die man da dann alternativ verwenden kann. Meine Empfehlung ist DuckDuckGo als Suchmaschine, weil diese Suchmaschine legt Wert auf deine Privatsphäre und trackt dich nicht. Suchmaschinen kann man im Endeffekt unter Suche einstellen und dann hat man mehrere Optionen. Erstens kann man sagen, bei der Suchleiste will man da eine eigene separate Leiste haben oder will man, dass wenn man die Adressleiste was eintippt, dass dort direkt gesucht wird. Das kann man nach Belieben einstellen und man kann hier die Standardsuchmaschine auswählen. Die ist bei mir mit DuckDuckGo gesetzt. Sollte die nicht hier verfügbar sein, DuckDuckGo, was der Fall, ich glaube, weiß, ob es jetzt mittlerweile verfügbar ist, standardmäßig. Wenn das nicht der Fall ist, kann man die unten hinzufügen. Dann hat hier weitere Suchmaschinen hinzufügen, kommt man zu der Webseite hier und kann dann sich die Suchmaschine auswählen, die man hinzufügen möchte. Meine Empfehlung ist DuckDuckGo, wie gesagt, die legen Wert auf Privatsphäre, sie tracken dich nicht. Sie haben sogar einen Onion-Service am Lauf, was man über das Tor-Netzwerk besuchen kann, wenn man möchte. Ist meine persönliche Suchmaschine. Funktioniert eigentlich relativ gut, wenn ich was suchen will. Ich meine, ab und zu muss ich schon nochmal auf Google zurück und was Spezielles suchen, aber grundsätzlich für so, sag mal, 80% der Suchanfragen reicht DuckDuckGo vollkommen aus und funktioniert. Startpage hat in dem Sinne andere Probleme gehabt. Startpage war früher der Standardbrowser im Tor und ist dann rausgeflogen und DuckDuckGo ist dann reingekommen. Und du musst auch im Endeffekt dann, wenn du Leute tracken willst, musst du das alles implementieren, an, dass du Logging machst und so weiter. Und Startpage macht das ja nicht. Also es hat ja nicht irgendwie Logging-Infrastruktur implementiert und hat auch keine Logs von dir am Server im Endeffekt. Und ich gehe davon aus, wenn das irgendwie in Amerika daherkommt, dass sie irgendwie Daten haben wollen, wird es wohl nicht identifiziert werden können als User, der DuckDuckGo verwendet. Und ich gehe davon aus, wenn sogar selbst der Tor-Browser DuckDuckGo als Tool verwendet, habe ich schon persönlich eine hohe, dann gebe ich denen eine hohe Glaubhaftigkeit dem Betreiber gegenüber. Er ist auch sehr aktiv, auch in der Community und es gibt auch ein Reddit, Ask Me Anything und also die gehen relativ transparent mit, was sie machen, was wird erhoben und was nicht. Und ich gebe lieber meine Suchdaten an DuckDuckGo als an Google und Startpage und so weiter. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, der McLemmon weiß da mehr dahinter, kannst du mal fragen. Ja?
Ich kann da Infos liefern. Der Kollege Gutz, falls der jemand was sagt, der ist im Bereich ziemlich aktiv und der beschwert sich unter anderem ziemlich deutlich über das derzeitige Investment von SystemOneSEC bei Startpage. Die sitzen da in den Staaten, die halt dann 80% des Kapitals.
Also, eine Kritik ist im Endeffekt, dass eine amerikanische Firma 80% des Kapitals von Startpage hat. Investment One, System One LTC.
Also da
sie
Startpage nicht empfehlen?
Startpage empfehle ich nicht. Einerseits, wie gesagt, Startpage war früher der Standard-Suchmaschine im Tor-Browser, ist dann rausgeflogen. Ich kenne nicht die genauen Gründe, ich habe es mittlerweile vergessen, aber es gab da Gründe, wieso das rausgeflogen ist vom Tor-Browser. Und jetzt ist DuckDuckGo die Standard-Suchmaschine im Tor-Browser. Wie mit den Klicks? Klicks als Browser habe ich persönlich keine Erfahrung damit gemacht. Die haben auch so ein, Privacy-Feature, soweit ich weiß. Ich kann leider keine Erfahrungsberichte nennen. Ja? MetaGear sagt mir nichts. Es gibt auch viele Suchmaschinen. Bewertungen auf Add-on-Webpages sagen oft nicht viel aus. Okay, für Metadaten. Es kann auch sein, dass auch die im Hintergrund auch Google verwendet, potenziell. Also es ist oft, es gibt auch, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber nur, es könnte sein, weil es gibt auch viele Maschinen, Suchmaschinen, die halt im Hintergrund Google verwenden. Startpage zum Beispiel macht das. Auch Ecosia, die ist auch oft gern verwendet, weil die halt Bäume pflanzt beim Suchen. Die hat auch im Hintergrund Google das verwendet. Bing ist eigentlich auch eine Suchmaschine von Microsoft, ist auch nicht so brauchbar, ehrlich gesagt. Ich bleibe bei meiner Empfehlung mit DuckDuckGo, auch wenn die in Amerika sitzen. Sie haben meine persönliche, mein Vertrauen haben sie, insbesondere weil sie im Tor-Browser vertreten sind, transparent sind und halt nicht die Leute tracken. Genau, zu den Suchmaschinen, wie schon gesagt, empfehlenswert ist einfach dann zu ändern in den Einstellungen, welche Suchmaschine man verwendet. Genau, man kann einen Standard machen, man kann auch sagen, ob man Suchvorschläge angezeigt werden bekommen möchte oder auch nicht, kann man auch hier einstellen. Ja, das ist zum Thema Suchmaschinen. Da wäre noch?
Zu den Suchvorschlägen. Wenn man sich Suchvorschläge anzeigen lässt, heißt das, dass das, was man in der Restzeile eintippt, automatisch an die Suchmaschine umgibt.
Weil sonst kann es auch keine Suchvorschläge
bekommen. Wenn man tatsächlich eine URL kennt, die man eintippen möchte, man tippt die einfach ein, lässt es nicht übermitteln, bekommt die Suchmaschine potenziell weniger Informationen über mich.
Das ist ein guter Punkt, genau, weil man kann ja keine Suchvorschläge haben, wenn man keine Daten hat, auf was man suchen möchte. Und das wird nicht lokal gemacht, sondern wird wirklich übermittelt und die überlegt sich, was die Suchmaschine, was sie dir empfiehlt. Da gibt es keine lokale Datenbank dazu. Ja.
Und aus dem Grund habe ich gelesen, wo, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass man die Latenzzeit vom Abspeichern einfach hochsetzen sollte. Im Normalfall ist es, glaube ich, 6 Sekunden und man soll es auf 600 Sekunden, das heißt, auf 10 Minuten stellen, dass man die SSD nicht kaputt macht. Stimmt das?
Also, ich glaube das persönlich nicht, dass das ein Problem ist, weil dein Browser schützt nicht alle 5 Sekunden ab. Also, ich würde das jetzt nicht.
Nein, bis. Aber dann haben wir 5 Sekunden Speicher vor.
Ach so.
Die und die Tabs sind geöffnet, Speicher, ne?
Das ist vor einigen Releases gefixt worden, das Default-Verhalten. Da tut das nicht mehr so.
Okay, das heißt, man kann einfach so lassen.
Das heißt, du brauchst es nicht mehr zu tun. Es gab ein kurzes Zeitfenster, in dem du sein Problem dargestellt hast.
Okay.
Ja. Aber das liegt in der Vergangenheit. Also das ist so.
Das wurde jetzt laut der Information gefixt. Also der Fehler wurde bereinigt. Aber ja, wenn das wie so war, das alle 6 Sekunden, dann ja, hast du recht, dann ist das nicht ganz so gut für die Lebensdauer deiner Festplatte, deiner SSD. Genau, dann kommt, das habe ich schon kurz hergezeigt. Der verbesserte Schutz vor Aktivitätenverfolgung, das war dieser Punkt hier bei den Schutzeinstellungen, dass man einstellen kann, dass Skripte verboten werden vom Browser allgemein, Inhalte zur Aktivitätsverfolgung geblockt werden, die Kryptominer, die Cookies, kann man alles einstellen. Man kann halt, es gibt eine Standardeinstellung, es gibt dann strenge, man kann auch benutzerdefiniert machen, wie ich zum Beispiel gemacht habe. Ich empfehle euch einfach mal, das hinzusetzen, dann das anzuschauen. Ich meine, die Standardoption ist schon in Ordnung, aber man kann es auch streng einstellen oder auch benutzerdefiniert.
Die Standardeinstellung ist streng, ist ja gar nicht mehr.
Also würdest du streng empfehlen? Also streng ist die Einstellung mittlerweile. Wie gesagt, streng kann man belassen, man kann es auch noch strenger machen, wenn man möchte. Wenn man es streng belässt und noch Pyros installiert, ist man ja auf der guten Seite. Kommen wir mal zum Thema. Gibt es vielleicht noch Fragen zu den Punkten, ja? Ja, also es gibt diesen Standard, der sagt, okay, mein Browser kann der Webseite sagen, hey, bitte track mich nicht. Ist schön und gut, es ist halt so, der Browser sagt es der Webseite und die Webseite kann dann selber entscheiden, ob sie dieser Aussage dann Folge leistet oder nicht. Es ist ein schönes Feature, es ist halt, also mit, hey, bitte track ich mich, kann ich mir schon sagen, ob dann das Gegenüber macht, ist halt die andere Frage. Einstellen macht es, schadet jetzt nicht in dem Sinne, nur es ist keine Garantie, dass es dann nicht passiert. Das ist halt das Problem bei diesem Feature. Es wird nur der Webseite gesagt, bitte lass mich in Ruhe, aber ob die das dann macht, ist, kannst du jetzt nicht direkt sagen. Das wird gesagt, aber das musst du nicht machen. Also es gibt eine Art Konto für Firefox, das du dann auch irgendwie über mehrere Computer hinweg verwenden kannst mit deinen Einstellungen und so weiter. Das ist aber nicht nötig. Das ist ein Angebot von Firefox, das man nutzen kann, aber nicht muss. Ich habe zum Beispiel keins. Ist eher so ein, nennt man ein Komfort-Feature, weil du halt ein Profil hast und dann über mehrere Browser hinweg auf verschiedenen Computern alles dasselbe hast. Ich verwende es zum Beispiel nicht. Ja.
Und dann gibt es so Vereinigungen von Anzeigenanbietern, die so einen Standard anbieten, wenn man bei ihnen ein Cookie setzt, dann kann man sich bei bestimmten Werbenetzwerken hinaus optieren. Allerdings, wenn man dieses Cookie setzen möchte, wenn man das versucht, das ist wieder ein Drittanbieter-Cookie. Ja, das heißt, ich möchte dieses Cookie setzen, dass ich von bestimmten Werbenetzwerken nicht verfolgt werde. Und dann bekomme ich die Meldung, bitte, wir können dieses Cookie nicht setzen, weil du Drittanbieter-Cookie verhinderst. Bitte deaktiviere die Blockade von Drittanbieter-Cookies.
Es, das
heißt, die wollen mich dazu animieren,
einen unsicheren Browser haben. Du kannst aber in Firefox so sichere Webseiten explizit definieren, wo das in Ordnung ist. Du kannst Ausnahmen hinzufügen. Es gibt eine Einstellung, du kannst, okay, diese Website ist okay, die kann mir einen Cookie setzen, auch wenn du den Rest blockiert hast, kannst du machen. Ich kann mal kurz nachschauen, ob ich das vielleicht finde kurz, aber es gibt ja die Möglichkeit, irgendwo Ausnahmen verwalten. Hier kannst du wirklich Ausnahmen verwalten, welche Website in Ordnung ist. Da wird dann das Cookie akzeptiert. Also hier kannst du die Webseite angeben, mit die ist in Ordnung. Und da wird es dann im Endeffekt akzeptiert. Das heißt, die Option hier mit Drittanbieter-Cookie wird damit halt für die eine Webseite nicht angewendet. Aber das kannst du hier explizit, wenn du eine Webseite hast, wie diese Option mit also eine Drittanbieter-Cookie mit dem Blockieren, da kannst du die hier definieren, die Webseite, muss halt wissen, von welcher Webseite das ist. Das, wo du das Cookie bekommst, das definierst du da und dann wird das dann angenommen. Also die Möglichkeit gibt es.
Beim Tracking, wenn ich jetzt hergehe und Skripts selektiv oder mal generell blockiere, dann besteht die Möglichkeit und wird dann mit der Cookies verhindert, wie soll man mit dem Tracking und Fingerprint-Information ausschließen?
Dann bin ich so, was war jetzt die Frage?
Also das Do Not Track,
ja.
Wenn ich hergehe und sage, ich nehme keine Metadaten, ich schaue mir Skripts aus, ich
lasse keine Skripts, ja.
Ja. Und das Fingerprinting vernachlässigen,
ja.
Dann sollte man eigentlich nicht tracken können.
Also die Sache ist, im Endeffekt, wenn ich Fingerprinting ausschalte, also Fingerprinting vernachlässige, aber kein JavaScript akzeptiere, keine Cookies von Drittanbietern, dann soll ich nicht trackbar sein. Jein, also man kann immer hergehen und halt einerseits über andere Möglichkeiten. Man kann auch so, es gibt, man, das ist nicht mehr so aktuell mittlerweile. Es gab früher Flash-Cookies, die sind auch sehr gut im System drin gewesen. Aber wenn man die jetzt ignoriert, man kann immer halt halbwegs im Sinne von, man kann immer, es passiert immer, dass teilweise Seiten ihre eigenen Cookies irgendwie austauschen. Genau. Aber im Endeffekt ist auch der Fall, man hat noch den Browser-Fingerprint, der kann teilweise sehr...
Ja, weil das kann ich jetzt nicht, also das kann ich so mit den Standard-Einstellungen...
Also, du bist damit relativ generisch in der Menge dann, ja. Aber du wirst dich nicht mehr einfach als Einzelperson identifizieren können in der Gruppe, aber da ist noch ein Kommentar dazu.
Ja, im Grunde genommen, das, was es dann mehr oder weniger eindeutig macht, abgesehen vom Fingerprint, ist halt die IP-Adresse.
Das stimmt, also.
Über die du dann in Wirklichkeit trotzdem tracker bist, weil du halt von deinem Provider während zumindest eines Serverorgans oder wahrscheinlich daheim auch für länger halt immer die gleiche IP-Adresse hast.
Also in einfachen Worten
verwendest? Wenn du Tor verwendest, schaut es natürlich wieder anders aus, ja klar. Aber das ist halt das, du fährst halt einfach immer weiter zurück und du musst halt einfach in Wirklichkeit immer mehr aufpassen. Ich nehme an, dass bei den Extensions dann auch noch Cookie Auto Delete.
Ja, ja. Also im Endeffekt grundsätzlich, ja, alles, was man blockiert, ist halt Tracking weniger. Aber wenn man wirklich sagt, okay, ich möchte meine Ruhe haben, nimmt man einen Tor-Browser und nutzt den. Das ist halt, da bist du halt am anonymsten eine ganze Menge. Also in Mehrfach hast du dasselbe Profil halt wie die ganzen Tor-Browser, die Tor-Browser verwenden.
Ja, aber im Tor-Browser bin ich innerhalb der Session, bin ja trotzdem sichtbar. Nur innerhalb der Session.
Natürlich. Du kannst natürlich auch sagen, okay, ich erneuere meine Session alle 10 Surf-Vorgänge oder so, oder jeden Surf-Vorgang. Aber grundsätzlich, wie schon, es ist möglich großteils, aber es ist halt viel Aufwand teilweise. Und man kann irgendwie jedes Surf-Ding kann eine neue IP, ein neues Relais checken, im Tor-Browser zum Beispiel, kannst du einstellen. Ist immer die Frage mit, wie viel Aufwand willst du treiben für deine Ziele? Es ist möglich, aber ist halt die Frage, ob dann der Aufwand zur Verwendung halt aufwiegt. Kommen wir mal zu dem Thema DNS über HTTPS, DOH. Das ist jetzt mittlerweile so der neue heiße Scheiß in der IT-Welt. Was ist das überhaupt? Normalerweise ist es so, dass wenn du normalerweise surfst, dann schickt der Browser an einen DNS-Server, das ist so ein Kontaktbuch, eine Anfrage mit: Das ist die Adresse, sagen wir ORFAT. Welche IP-Adresse gehört zu diesem ORFAT? Und der DNS-Server schickt dann die IP-Adresse zurück, die du dann answerfen musst, weil Computer untereinander kennen eigentlich nur IP-Adressen, also nur Zahlen, wo sie sich hinverbinden und können nicht direkt über den Text, also ORFAT, hinverbinden. Also die müssen irgendwo nachfragen können mit, wie ist diese Adresse von dem Server? Das passiert über DNS. Und das Problem bei DNS ist im Endeffekt, dass DNS nicht verschlüsselt ist. Das heißt, wenn ich irgendwo ORFAT ansurfen will irgendwo, dann gibt es einen DNS-Request, der unverschlüsselt ist. Und jeder, der im Netzwerk mitschneidet, kann sehen, okay, ich habe ORFAT auflösen wollen. Und deswegen gibt es jetzt das neue Protokoll DNS über HTTPS. Da ist die Idee, ich mache erst einen verschlüsselten Channel auf zu einem Webserver oder zu einem Server über HTTPS, also über TLS, und schicke dann über diese verschlüsselte Verbindung meine DNS-Anfrage. Das heißt, nur der Server, den ich jetzt anfrage, weiß, welche Seite ich jetzt aufrufen will. Also das bringt halt in dem Sinne was, dass halt jetzt nicht mehr mein normalerweise zu Hause, wenn du unterwegs bist, im Zuhause im Internet surfst, dann weiß es dein Internet Service Provider. Also wenn ich zu Hause meinen Stand-PC verwende, da ich den DNS noch nicht geändert, dann weiß UPC, ich verwende diese Webseite, will diese Webseite mich ansurfen. Und mit DNS über HTTPS verhindert man das. Also dann weiß nur der Server, mit dem du hinverbindest, wo du hinsurfen willst, aber nicht mehr dein Internet Provider, weil es nicht zu dem geht direkt, wenn man den nicht verwendet als DNS Provider. Ja. Also im Endeffekt muss dann normalerweise der DNS-Server, der über HTTPS angebunden ist, dann nochmal irgendwie weiter höher, dann eine höhere DNS-Server fragen. Aber also das DNS über HTTPS verhindert im Endeffekt direkt, dass halt dein Service Provider oder der Public WLAN-Betreiber weiß, was für DNS-Abfragen du machst. Ja. Das ist so die Idee dahinter. Und auch die Idee dahinter, dass man das verschlüsselt. Weil das Problem war halt aktuell, das war halt alles Cleartext. Da eine Anmerkung?
Wir hatten vor ein paar Tagen hier im Saal die Privacy Foundation, die über DNS, über HTTPS gesprochen hat und die eben auch einen eigenen DNS über HTTPS Server betreiben, den man verwenden kann, damit man eben tatsächlich auch unterwegs ist.
Also im Endeffekt.
Und deren Slides sind im Talk, im Fahrplan verlinkt, aber die vom Talk selber sind aufgezeichnet worden und nicht gestreamt worden.
Genau, schaut euch die Slides an, die sind im Pre-Talk, im Fahrplansystem online. Wenn ihr das Feature verwenden wollt, es ist im Firefox integriert, aber aktuell noch nicht aktiviert defaultmäßig. In Amerika schon jetzt anscheinend. Da ist jetzt Cloudflare DNS auf HTTPS in Amerika aktiviert, standardmäßig. In Europa nicht. Wenn man das machen möchte, kann man das machen. Da gibt es, ich kann es euch zeigen, das ist im Netzwerkbereich. Schauen wir, ob das da unten ist. Das müsste bei allgemein sein. Verbindungseinstellungen und da kann man dann unten sagen, DNS über HTTPS aktivieren. Da ist klar verstanden, man kann auch Benutzer definiert angeben. Und wir können ja eigentlich, und im Endeffekt. Oh, privacy. Wenn du applied. Was ist der Applied for Privacy Foundation? Applied Foundation for Privacy. Ja, ja, so. Also das ist deren Webpage und die haben Dienste. DNS Privacy Server. Sie haben auch DNS auf HTTPS. Und deren Seite ist doh.appliedprivacy.net/query. Also wenn ihr DNS over HTTPS verwenden wollt, dann nehmt diesen Server, den empfehle ich euch. Das sind unsere Wiener Kollegen, die machen das. Können wir auch gleich eintragen im Endeffekt. Oh, den wollte ich nicht. So, gehen wir mal auf Einstellungen. So, genau. Allgemein, Verbindungseinstellungen, DNS über HTTPS, da macht die Benutzer definiert, da geben wir Copy-Paste den an. So, jetzt werden alle meine DNS-Requests, die ich mache, an die Server von der Privacy Foundation geschickt über eine HTTPS, also eine verschlüsselte Verbindung. Und wir wissen halt die nur, dass du halt diesen Host auflösen willst oder diese Adresse anfragst. Und das heißt, es ist noch immer so, dass der Server den anfragt, der weiß, was ihr sucht. Also der weiß noch immer, welche Website ihr aufrufen wollt oder welchen Domainnamen ihr aufrufen wollt. Das ist eigentlich kaum möglich irgendwie. Es gibt Möglichkeiten, aber grundsätzlich ist das jetzt der aktuelle State of the Art, den man halt macht. Es gibt noch Möglichkeiten, das irgendwie noch anonymer zu machen, aber das ist alles viel zu aufwendig und noch nicht praktikabel, ist noch in Entwicklung, in Forschung.
Mit dem Dorfbrowser ergibt sich die Frage, weil er löst das, die DNS-Anfrage immer im Tor-Netzwerk auflöst.
Ja, bis auf die ersten, also er muss irgendwie die ersten zwei, drei Requests muss er halt übers Internet machen für die Zeit und danach, so wie ich weiß, müsste im Tor-Netzwerk sein.
Ob es über Tor ist oder ob es direkt ist,
da hilft
Das, was ich verschleiern kann, ist einfach, wo ich unterrichte.
Genau.
Aber nicht, dass ich im Internet unterrichte.
Na schau, aber es hilft nur EOH dabei. Nein, Entschuldigung, das kommt nicht. Was ich sagen wollte, ist, im Normalfall, selbst wenn ich alles mit HTTPS mache und an den Überwachern weiß, weil ich immer die Frage weiß, wo man vorher Seiten bin.
Genau.
Und sobald ich im Internet verstehe, weiß er
nicht mehr. Nicht mehr.
Genau.
Genau, richtig. Genau.
Aber, er weiß,
dass ich im Tornetz bin.
Genau. Ja. Aber das ändert jetzt DNS und HTTPS auch nicht. Er weiß trotzdem nicht.
Richtig, aber es macht es potenziell schwieriger, erstens mir eine falsche DNS-Antwort zu geben.
Das ist auch ein Thema.
Weil der Punkt ist, diese Namensauflösung ist ein vollkommen ungesichertes Protokoll. Ja, da gibt es keinerlei Sicherheit, sondern da kann mir jeder, der irgendwo unterwegs sich reinhängen kann, was potenziell staatliche Überwacher sind, einfach eine falsche Antwort schicken.
Ja, aber vom Exit-Node kommt es ja nicht, jetzt kommt der von Exit-Node nicht mehr offen daher, jetzt kommt der verschlüsselt daher.
Nein, hat DNS über HTTPS kommt verschlüsselt daher, aber DNS selber ist einfach ein unverschlüsseltes Protokoll. Und vom Exit-Node geht das unverschlüsselt aus. Und wenn ich jetzt ein staatlicher Überwacher wäre, könnte ich mich ans Ende der Exit-Node setzen und einfach sagen, okay, alle DNS-Antworten, alle DNS-Anfragen, die da sind, liefere ich einfach eine falsche Antwort.
Aber die Verbindung zwischen dem Exit-Node und mir ist verschlüsselt.
Ja, aber am Exit-Node draußen nicht. Aber wie gesagt, können wir nachher diskutieren, aber im Endeffekt, der Exit-Node, danach ist alles wieder unverschlüsselt. Also was daraus geht, ist wieder normaler Traffic. Das musst du halt, aber ich kann gerne nachher nochmal diskutieren. Ja. Kommen wir zu den Add-ons mal. DNS über HTTPS ist eigentlich, es gibt da geteilte Meinungen. Ich sage mal, es ist potenziell nicht schlecht, wenn man zum Beispiel so Dienste wie den DNS-Resolver von Applied Privacy verwendet, weil es einerseits davor schützt, dass halt dein Internet-Provider weiß, welche Hostnames du auflösen willst. Oder irgendwelche Drittanbieter. Und auch davor schützt, dass halt irgendwer dir irgendwas, irgendeine falschen Adressen unterjubelt, wenn er irgendwie zwischen dir und dem DNS-Server hängt. Ja, kommen wir zu den Add-ons. Es gibt eine riesen Add-on-Auswahl für Firefox unter addons.mozilla.org/ds/firefox gibt es eine riesen Auswahl. Unter dem Punkt About Doppelpunkt Add-ons, kann man kurz herzeigen, kommt man direkt zu den Add-ons. Da ist die ganze Add-on-Liste, die ich aktuell hier habe in dem Browser, die ist da. Und man kann auch hier auch direkt dann weiter suchen. Also ich kann hier direkt auf Add-ons suchen, auf mozilla.org. Oder halt, ich surfe halt die Website an, die in den Slides verlinkt ist. Aber da ist es relativ praktisch. Zum Beispiel hier können wir gleich sagen, ich kann gleich was raussuchen dann aus den Slides. So. Also im Endeffekt, wir fangen mal an mit grün, UBlock Origin. Das sind QR-Codes, aber ich denke mal, es sollte reichen, wenn ihr im Endeffekt das in eurem Browser dann sucht, in der Suchleiste bei den Add-ons. UBlock Origin ist ein Blocking-Tool für Werbenetzwerke und also ein Ad-Blocker im Endeffekt, der primär halt Werbenetzwerke blockt, die euch im Endeffekt tracken wollen. Also ist so das klassische Blocking-Tool für Adblock, für Werbung. Wieso Adblocker, stellt sich manchmal vielleicht die Frage. Es gibt mehrere Dinge. Erstens, die Dinge tracken euch über das ganze Internet. Also wenn ihr, die wissen, dass ihr auf welchen Seiten ihr wart normalerweise. Die haben echt überall Server verstreut und ihr könnt euch echt über Seiten hinweg tracken und wissen, wo ihr wart, was ihr gemacht habt. Das wollt ihr nicht. Weiters, wenn ihr Adblocker blockt, dann blockt ihr auch einiges an Traffic, den ihr verursacht. Also wird teilweise Megabyte an Skripten runtergeladen. Und wenn das geblockt wird, dann entsteht dieser Traffic gar nicht. Das heißt, ihr spart doch Daten. Und wenn ihr das mobil macht zum Beispiel, dann spart ihr euer Datenguthaben am Telefon und habt dann mehr davon. Also das einerseits könnt ihr dann schneller surfen im Internet und andererseits erspart euch irgendwelche nervige Werbung, die doch teilweise nervige Musik macht. Also UBlock Origin gibt's. Als nächstes, das zweite Tool-Add-on ist HTTPS Everywhere. Das Tool stellt sicher, dass im Endeffekt alle möglichen Seiten, die es können, HTTPS standardmäßig verwenden. Man sieht noch immer Seiten, die beides können, leider. Und das stellt mir sicher, dass ihr HTTPS als Standardverbindung habt bei den Webseiten. Hat bei mir ab und zu früher bei speziellen Fällen zu Problemen geführt, aber normalerweise ist es kein Problem. Also das ist so, dass das Standard-Tool, das ihr verwenden solltet, das sagt halt, dass ihr immer eine sichere Verbindung habt. Ich meine, mittlerweile ist auch der Fall, dass sie es implementiert haben, dass Webseiten ohne sichere Verbindung, die aber irgendwie Login-Felder haben, euch warnen, dass das eine nicht sichere Verbindung ist, dass ihr da nicht unverschlüsselt Daten übermittelt. Das ist auch mittlerweile da, weil mit HTTPS seid ihr geschützt in dem Sinne, dass eure Login-Daten verschlüsselt übermittelt werden an die Website oder an den Server. Wenn da keine sichere Verbindung ist, werden die halt unverschlüsselt übermittelt und jeder, der da im selben Netz ist, kann das mitschneiden und kann zum Beispiel eure Login-Daten mitschneiden und halt dann missbrauchen, verwenden, wie auch immer. Ein anderes gutes Add-on ist Decentralized Eyes. Wem sagt das Wort oder das Akronym CDN was? Ja, ich sehe zwei Experten da unter uns. CDN ist Content Delivery Network. Die Idee ist die, bei CDN ist im Endeffekt, man hat überall mehrere Server verstreut auf der Welt. Es gibt da wirklich CDN-Anbieter, die haben überall Server, wo die im Endeffekt deine Files hosten. Und die Idee ist die, wenn ich jetzt, sagen wir mal, in Deutschland bin und auf einer Webseite surfe und da irgendwie lauter so Skripte, die ich halt verwenden muss, JavaScript, will ich auch relativ schnell geladen haben. Das heißt, die Idee ist dann, dass dann man auf einen Server in Deutschland zugreift, der diese Skripte schon hat und man nicht irgendwie aus Amerika laden muss. Das heißt, es sind überall Server verstreut mit denselben Daten, die aber lokal schnell verfügbar sind. Das können Skripte sein, um irgendwelche Webseitenfunktionen zu hosten, das können Bilder sein, es können verschiedene Daten sein, die halt einfach lokal in der Nähe sind, servermäßig, damit die Leute nicht ewig lang brauchen zum Webseite laden. Wird auch für zum Beispiel für Video verwendet. Es gibt alle möglichen CDN-Varianten für Mediadaten, für Skripte, für alles Mögliche. Und Decentralized ist die Idee, das macht im Endeffekt ein lokales CDN. Das heißt, alle Anfragen, die auf einen CDN laufen würden, werden im Endeffekt umgeleitet auf ein lokales CDN, wo ihr lokale Daten schon gespeichert habt. Und ihr müsst dann nicht mehr preisgeben, dass ihr irgendwelche Skripte von einem CDN runterladen würdet. Das heißt, das lässt ihr einmal diese ganzen Daten runter. Es gibt klassische Skripte, die halt jQuery zum Beispiel für Webseiten, für die Funktionalität, die eigentlich oft bei CDNs gespeichert werden. Die werden einfach lokal gespeichert und jeder CDN-Aufruf wird dann auf die lokale Datei umgeleitet. Und ihr gebt nämlich nicht preis, dass ihr irgendwie ein CDN ansurft, weil das auch im Endeffekt was über euch verraten kann mit dieser Webseite und ihr sucht noch dieses Skript vom CDN zum Runterladen. Das heißt, da kennt ihr dann auch noch, dass ihr auf, keine Ahnung, OFAT seid und noch dieses JavaScript haben wollt. Das auch halt Daten zur Verfügung stellt dann für die CDN-Betreiber.
Hast du vorhin gesagt, dass DOH, also DNS über HTTPS, in Amerika mit Cloudflare zuerst ausgeliefert wird?
Ja. Bitte?
Dann habe ich den Kopf, Cloudflare macht ja
CDN auch, ja.
Genau. Das heißt, ich sage jetzt, ich mache die CDNs nicht mehr über Cloudflare, mache aber die Namensauflösung über Cloudflare.
Ja, es ist ja deine Wahl, wie du das machst. Also in Amerika macht es automatisch aktuell, also im neuen Browser-Release, aber natürlich muss es dann entsprechend einstellen. Und
aber genau aus dem Grund gibt es ja die Empfehlung, die Privacy Foundation zu nehmen.
Ja, genau.
Da hinten wäre noch eine Frage.
Achso, habe ich nicht verstanden. Du machst das CDN lokal auf deinem Rechner?
Die Files im Endeffekt. Es gibt da klassische Tools wie jQuery oder was immer, klassische Skripte einfach, die werden einfach lokal gespeichert. Die sind nicht so groß, ja. Die sind teilweise nicht so groß. Das sind, ich sage mal, 1-2 MB oder so, je nach Skript. Aber im Endeffekt, in Summe, ist es eine kleine Datenspeicher. Es ist nicht gigabyteweise. Ja, es sind wirklich kleine Skripte, sind auch teilweise normalerweise auch so komprimiert. Und in dem Sinne ist das nicht ein riesen Speicherplatzverbrauch.
Okay.
Und ist auch wieder eine Möglichkeit, um Privatsphäre zu wahren und nicht irgendwie an CDN-Dienste anzufragen, um Skripte runterzuladen, die man sowieso lokal abspeichern kann. Der hat eine riesen Liste an Skripten, die er da abspeichert oder die er kennt. Sind oft also klassische, die man halt hat. Ja, natürlich gibt es auch Caching und so weiter, klar.
Also das checkt er schon ab, dass er dann mit veralteten Skripts.
Ich gehe davon aus, dass das Tool auch Updates macht. Ich bin ziemlich sicher. Ja. Also es wird irgendwo ein Update haben, damit du die Skripte aktualisierst. Und normal ist es auch so, wenn du irgendwo bei CDN was runterlässt, hast du ein internes Caching im Firefox oder im Browser, der sagt, okay, du hast es schon vor 10 Minuten schon angefragt, also wir haben es eh schon lokal, der Teil. Aber wie gesagt, das wird sicher auch eine Update-Funktion haben, damit du aktuelle Skripte hast. Wie gesagt, wenn das sonst nicht passt, entweder wirst du eh merken, dass die Webseite nicht funktioniert, wie sie soll. Und es gibt sicher eine Update-Funktionalität. Wir können es gerne nachher nochmal dann genauer anschauen gemeinsam.
In Wirklichkeit löst das Skript ein anderes Problem. Der Firefox Cache merkt sich für die aktuelle Session, dass du von dort diese jQuery-Version heruntergeladen hast, teilt das aber nicht mit einem anderen Browserfenster. Das heißt, wenn du im anderen Browserfenster das gleiche herunterladen würdest, ist das ein getrennter, isolierter Cache. Damit lädst du identische Sachen zweimal herunter. Und das Problem versucht die Central Eyes zu lösen, indem sie sagt, okay, ich habe das ja schon mal runtergeladen, es ist eh genau das Gleiche, da hast du es nochmal.
Aber das heißt, es gibt nur innerhalb einer Session, wenn die Session schließt, ist es vorbei?
Nein, das Tool nicht, das Add-on nicht.
Das Tool eben nicht, das ist das Default-Verhalten von Firefox.
Okay.
Und das versuchst du damit zu verbessern, dass du eben nicht für jede einzelne Session, für jedes einzelne Tab jeden Mist nochmal runterlädst.
Nein, das ist damit nicht der Scope davon. Kommen wir mal zu ein bisschen so Intermediate Tools. Es gibt ein Privacy Badger, das die Privatsphäre Settings checkt und die Seite entsprechend dann nochmal anschaut. Ich habe jetzt nochmal die genaue Funktion noch nicht ganz im Kopf gehabt, aber wir können mal noch schauen. Das ist von der EFF und da ist halt die Idee, das versucht automatisch unsichtbare Tracker zu blockieren. Und im Endeffekt, es hat eine Liste an Trackern und es versucht auch durch, Er schaut, welche Domains auftauchen in deiner Anfrage und blockt halt allenfalls, wenn die irgendwie eh schon suspekt ausschauen oder auf in deren Liste sind im Endeffekt. Und damit sind dann schon Tracker geblockt, die halt für dich nochmals unsichtbar sind, weil du nicht siehst, normal was für Requests da gemacht werden, wenn du eine Webseite ansurfst. Wenn du auf FAT gehst, siehst du, okay, du gehst auf FAT, siehst du gleich die News, aber was noch alles angefragt wird, siehst du normalerweise nicht. Also du musst normalerweise die Netzwerkanalyse-Settings anmachen und wenn ich dann hier ansurfe, dann sehe ich zum Beispiel, dass da, man sieht es nicht so gut, aber es wird da addons.mozilla.org angesurft und andere Seiten. Dann auch addons.cdn.mozilla.org wird auch angesurft, also sind dann noch schon zwei Domains angesurft. Zum Beispiel wird da zum Beispiel das Mozilla CDN angesurft, zum Beispiel für irgendein Bild wird das angesurft. Und der Privacy Badger schaut halt nach, welche Domains werden angesurft beim Webseiten ansurfen und blockt halt Tracker, die du nicht siehst, die in der Liste sind oder halt seltsam erscheinen. Wird von der EFF, Electronic Frontier Foundation, betrieben, ist auch eines der empfohlenen Tools. Hat auch ein paar Einstellungen und deswegen ist es nicht das Just Install and Okay Tool, sondern man muss eventuell ein bisschen mit den Einstellungen auseinandersetzen. Das ist halt deswegen auch als Yellow-Kategorie, als gelbe Kategorie ausgewiesen. Ein weiteres Tool-Add-on, das ist Cookie Auto-Delete. Man kann dann das konfigurieren, dass da Cookies automatisch gelöscht werden oder sich selbst zerstören nach einer bestimmten Zeit oder nach bestimmten Kriterien. Das Es ist deswegen gelb markiert, weil ich damit auch potenziell ins Knie schießen kann. Weil natürlich, also Cookies werden gerne zum Tracking verwendet, aber nicht nur. Cookies nutzen werden auch zur Authentifizierung verwendet. Also wenn du irgendwo einloggst, kann es sein, dass du so ein Cookie bekommst mit deinen Daten, okay, ich bin jetzt eingeloggt und die Webseite weiß das. Das heißt, wenn ihr halt das irgendwie sehr streng einstellt, kann es sein, dass ihr immer wieder euch neu einloggen müsst, weil das Cookie gelöscht wird von der Webseite, wo ihr euch eingeloggt habt. Das heißt, man muss da sich ein bisschen auskennen, welche Cookies brauche ich fürs Einloggen zum Beispiel, wo der Account, also Login-Daten drin sind und welche kann ich wegwerfen. Und da muss ich ein bisschen damit befassen, damit man nicht irgendwie Login-Cookies weglöscht zum Beispiel. Aber man kann damit halt wirklich schon schön granular bestimmen, welche Cookies will ich haben, denn das will ich löschen. Aber man braucht ein bisschen halt, müsste ein bisschen überlegen mit, welche Cookies sollte ich nicht unbedingt löschen, weil ich halt irgendwie mich jedes Mal neu einloggen muss auf die Webseite.
Ist das was anderes, als wie wenn man Firefox einstellt?
Ich glaube, ich kann man das noch granularer einstellen. Okay. Genau, dann kommen noch zu zwei, die mit in der roten Farbe für Expertinnen definiert sind. U-Matrix ist ein Add-on zum JavaScript-Blocken. Und hat so eine Art Matrix-Anzeige. Das Ding ist, es blockt im Endeffekt alle Skripts normalerweise. Man muss sich mal überlegen, okay, welche Skripts sind in Ordnung für mich auf der Webseite und welche sind von Trackern oder unnötige Funktionen. Oder muss man schon einiges an Erfahrung haben und Ahnung mit, was ist okay und was ist irrelevant oder nicht nötig. Und deswegen ist U-Matrix so ein Tool, was man eigentlich mit dem man wirklich mal befassen muss und überlegen muss, welche Skripte sind in Ordnung, welche nicht. Deswegen ist es in der roten Kategorie. Ihr könnt es mal austesten, ihr könnt das Add-on wieder deaktivieren oder deinstallieren. Ihr werdet sehen, dass wenn das Ding dann anmacht, mal irgendwie, ich sage mal, 60-70% der Seiten nicht funktioniert werden, wie ihr das gewohnt seid. Entweder gar nicht funktioniert oder irgendwie nur ein Teil davon funktioniert. Dasselbe ist auch mit NoScript. Ist mehr für ein ähnliches Tool, das ihr Skripte blockt. Da müsst ihr auch immer überall Skripte dann explizit aktivieren. Ihr könnt es dann temporär machen oder auch permanent, je nach Seite. Und selbst da ist dann die Sache, okay, wenn ich auf eine Seite gehe und NoScript aktiviert habe, wird sie potenziell nicht funktionieren am Anfang. Und ihr müsst dann entscheiden, welches von diesen Skripten aktiviere ich dann. Wenn ihr normalerweise auf irgendwelche News-Seiten geht, mit NoScript sind die normalerweise nicht funktional, weil viele halt so entweder Werbung haben und dich nicht lesen lassen, weil du Werbung blockiert hast oder weil die irgendwie so eine Paywall haben. Also mehr für grundsätzlich ist NoScript halt wirklich für Expertinnen, weil du musst halt wissen, was will ich deaktivieren und was nicht. Ich empfehle es mal anzuschauen, spielt mal damit rum. Ihr könnt eigentlich nichts kaputt machen per se, ihr könnt nur eure Webseite unbrauchbar machen, dass ihr nicht verwenden könnt. Das ist halt, weil alles geblockt ist. Aber es bedarf halt eine gewisse Erfahrung mit, welche Skripte schauen in Ordnung aus oder was kann ich eigentlich akzeptieren. Man, normalerweise sind die Skripte von der Webpage, die ihr ansurft, in Ordnung. Und oft sind halt Skripte von Drittanbietern blockiert oder irgendwie mehrere Skripte geladen und ihr braucht nur einerseits vielleicht jQuery und das Skript von der Webpage. Ich empfehle es euch mal, probiert das aus. Ihr werdet dann sehen, einerseits, wie viele Skripte im Internet auf Webseiten verwendet werden, weil ihr merkt dann, dass das große nicht funktioniert, was euch vielleicht überraschen wird. Und andererseits kriegt ihr vielleicht ein Gefühl mit, okay, welche Skripte sind in Ordnung und was kann ich eigentlich getrost blockiert lassen. Weil Skripte können auch eine Sicherheitslücke darstellen und euch und halt auch Daten extrahieren von eurem Browser.
Ja, vielleicht so, falls ich dir mal nicht wirklich vorstellen kann, was ein Skript ist. Ja? Ein Skript ist einfach ein Stück Programm, das ich aus dem Internet herunterlade und auf meinem Computer laufen lasse. Das heißt, dieses Programm, ich kann jetzt vorstellen, was das Programm tut und was das tatsächlich verändert und seine Daten. Und es gibt zwar ein paar Sicherheitsmechanismen, aber grundsätzlich muss ich, wenn ich auf eine Website gehe, dem Betreiber der Website vertrauen, dass das nichts Bösartiges
genau
ist, dass mir irgendwas tut.
Also Skripte können böswillig sein, Grundsätzlich sind sie es normalerweise nicht, aber sieht man wieder Angreifer, die das machen wollen. Und deswegen ist es auch eigentlich gut, ein NoScript zu haben und dann einfach wirklich nur, sagen wir mal, Skripte oder Webseiten zu akzeptieren, die da vertraust. Das war's auch mit meiner Zeit. Danke für meine Aufmerksamkeit. Wir können uns gerne danach noch zusammensetzen, wenn ihr Fragen habt, persönliche oder Konfigurationshilfe braucht oder wir irgendwie Add-ons durchgehen können. Kommt einfach zu mir und wir können das gerne noch durchgehen, jetzt nach dem Talk, wenn ihr wollt.